Hallo liebe Fabiana, schön hast du für das Interview zugesagt. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin ein bisschen nervös, es ist mein erster Podcast, ich bin also hier ein Rookie. Ich bin kurz zusammengefasst sehr sportbegeistert. Ich glaube, Sport ist absolut meine Welt. Ich war selber Leistungssportlerin im Bereich Langlauf mehrere Jahre. Und bin jetzt seit 3 Jahren als Redaktorin beim SRF Sport tätig.
Wann bist du zuerst mal auf den Loipen gestanden? Und was war das für ein Gefühl gewesen?
Ist im Fall gar nicht so lange her. Es kommt jetzt nicht die Geschichte, wo man wahrscheinlich gehört, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, mit 3, 4 das erste Mal auf der Ski gestanden. Genau, ich bin Sportzünderin gewesen. Ich bin eigentlich bis fast 16 noch Skirennen gefahren. Habe mit Langlauf gar nicht am Hut gehabt, auch meine Familie nicht. Bis kurz vor FIS-Stufe eben Skirennen gefahren. Dort ist es aber nicht so wunschgemäß gelaufen. Also ich war immer sehr ehrgeizig gewesen, aber es waren nie die Resultate herum, die ich mir irgendwie gewünscht habe. Und es hat sich dann schnell abgezeichnet, dass ich ein gewisses Talent oder gewisse gute Eigenschaften habe im Ausdauerbereich. Und dann ist dort zumal der Langlauftrainer aus der Region auf mich zugekommen und hat gesagt, auch für eine Skifahrerin Säckl ist eigentlich hure schnell, da müssen wir etwas daraus machen, weil im Skifahren wird das nichts. Und ich habe gefunden, ja gut, er hat es wirklich so gesagt, ja, hat eine Sitzung gegeben. Und ich wollte natürlich einfach auch gut werden und irgendwo den Schritt an die Spitze arbeiten und bin auch sehr offen gewesen. Dort zumal und habe gesagt, mal, dann probieren wir das. Und habe dann mit 16 den Schritt gemacht oder den Wechsel gewagt und bin dann an die Sportschule und durfte nachher die nächsten Schritte machen.
Von wo kommt der Ehrgeiz? Wie du dich jetzt als ehrgeizig bezeichnen?
Ich glaube, das habe ich ziemlich sicher von meinem Papa. Also schon von zu Hause aus mitgegeben, mein Papa ist sehr ehrgeizig. Ja, irgendwie ist es eine Eigenschaft, die schon immer rum war. Ich glaube, von klein auf. Auch jetzt noch, alles ist irgendwie ein Wettkampf bei mir. Also irgendwie, ich mache aus allem gerne ein Spiel draus, auch wenn es irgendwie Sudoku wäre, schneller fertig.
Also kompetitiv.
Sehr, sehr. Also das auch jetzt noch, nachdem ich eigentlich nicht mehr im Leistungssport selber aktiv bin, immer noch sehr, sehr ausprägt, würde ich sagen.
Was hast denn du über dich gelernt im Leistungssport?
Extrem viel, also eigentlich alles, würde ich behaupten. Der Leistungssport hat mich geprägt, hat mich zu der Person gemacht, wo ich jetzt bin. Ich habe auch nicht immer einfache Zeiten durchgemacht im Leistungssport. Es sind Jahre dabei gewesen, wo ich auch oft zweifelt habe, aber auch wenn ich jetzt zurückschaue, sind es eigentlich genau die Jahre gewesen, die mich jetzt auch stärker gemacht haben und wo ich sehr viel daraus herausnehmen konnte, auch für das Leben nach der Sportkarriere, auch für den Beruf. Ich glaube, auch am Leistungssport habe ich zu verdanken, dass ich jetzt im Berufsleben den Einstieg so schnell und so gut auch geschafft habe. Also, ich habe extrem viel können aus dem Leistungssport mitnehmen.
Ja. Was ist denn für dich so Quintessenz vom Sport an und für sich? Für dich persönlich?
Ich glaube, so der Reiz nach Perfektion, das Besserwerden, das Ziel, eine Vision zu haben und auf das hinzuschaffen. Vieles dem unterordnen und dann einfach Schritt für Schritt und wirklich probieren, das Ziel können erreichen auch. Ich glaube, das ist etwas, was dich jeden Tag antreibt und auch nachher immer noch hilfreich ist, jetzt auch im Berufsleben, wo ich merke, es ist eigentlich auch nicht selbstverständlich in der Gesellschaft, dass man sich ein Ziel setzt und für das auch schafft, auch wenn man ab und zu auf Widerstand stößt. Und ich glaube, das ist schon das, vom Sport eben jeden Tag aufzustehen und probieren, das Bestmögliche rauszuholen. Weil die Tage sehen ja auch nicht immer gleich aus. Man hat auch schlechte Tage. Und eben auch sehr viel über sich selber zu erfahren. Also ich glaube, es ist jetzt noch schwierig, mich auf eine Sache zu beschränken.
Spannend. Wie nahe bist denn du an deine Perfektion gekommen?
Ich habe es nie erreicht. Also ich glaube,
kann man das überhaupt?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, Perfektion ist ein unvollendeter Begriff. sonst wäre ja der gewisse Reiz auch weg. Es geht immer besser und immer mehr und immer weiter und immer höher. Das merkt man im Sport jeden Tag. Ich glaube, wichtig ist auch einfach, dass man das für sich nutzt und dann auch nicht gegen sich, weil es kann auch schnell passieren. Der Reiz, dass man probiert, die Perfektion zu erreichen und sich dann selber auch jetzt fertig macht damit. Das habe ich bei mir selber auch erfahren, dass ich das auch nicht immer nur zum Positiven haben können brauchen. So.
Wie hat sich denn das geäussert, wenn du es erzählen würdest? So zu fest. Ich kenne den Kauerreflex. Also ich kann noch nicht zu verbissen an etwas herangehen. Ist manchmal ein bisschen interessant. Aber eher in der Nachbetrachtung, wieder wenn du drinnen steckst.
Ich glaube, um sich auch den Punkt bewusst zu sein, auch mal, dass es auch mal genug ist. Mhm. Oder weil irgendwo muss man sich ja die Energie auch holen, um jeden Tag so viel zu geben. Sei es jetzt im Beruf oder im Leistungssport oder wo auch immer. Und wenn es nie genug ist, dann hat man immer das Gefühl, es ist einfach nicht gut genug. Ja. Und dann fehlt die Energie, die man ja auch braucht, um einen Schritt weiter zu gehen.
Und wie würdest du für dich beschreiben, wenn du mal im Flow im Moment bist? Das ist ja noch nicht Perfektion, sondern man merkt dann einfach, es geht.
Ja, spannender Punkt. Der Flow-Zustand, ja, den hat man nicht so oft, aber das ist so, wie du sagst, wenn man es dann hat, dann es geht einfach, es funktioniert, es läuft, es fließt. Ich glaube, ein Flow-Zustand erreiche ich, oder ich merke, dass es einfach läuft, wenn ich die gute Balance habe. Also wenn die Balance stimmt.
Von Ehrgeiz, aber auch spielerisch wahrscheinlich.
Genau, das Spielerische, dass man dann, wenn etwas mal nicht so gut läuft, dass man das auch sportlich nehmen kann, abhocken. Wenn mal etwas nicht so läuft, wie man sich das wünscht, dass man sich auch Zeit nimmt für andere Sachen, um einmal abschalten, dass man einfach die Balance findet irgendwo.
Du hast vorhin schon gesagt, aber du hast auch ein gelernt, verzichten, priorisieren. Wie einfach ist das gefallen? Vor allem im Leistungssport. Auch der Verzicht.
Das war für mich nie ein Problem. Nie. Also selbstverständlich hatte ich nie das Gefühl, ich habe irgendwann etwas verpasst. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, eben nach der Schule in den Ausgang gehen oder da ein Wochenende oder dort in die Ferien oder dies und jenes, wo man einfach wirklich muss verzichten muss. Weil mein Wunsch, das, was mich glücklich gemacht hat, war der Sport. Und ja, man folgt ja dem Weg, wo einem etwas gibt. Und für mich war das der Sport, darum hatte ich jetzt nie das Gefühl, ich hätte gross auf etwas müssen verzichten. Ja.
Wie hast denn du deine Ziele visualisiert? Hast du ein Vision Board gehabt oder was hast du gemacht?
Hey, alles Mögliche. Alles Erzähl. Mögliche.
Was hat am meisten geholfen?
Ja, gar nichts. Nein, das schafft man mit verschiedenen Techniken. Also ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe mir meine Ziele aufgeschrieben, auf Post-its, an den Spiegel gehängt. Ich habe mit sich Mentaltrainerinnen und Mentaltrainer zusammen geschafft, nie das Gefühl gehabt, irgendwie die richtige Person zu finden, weil das auch etwas war, was mir lange eingetrichtert hat, dass es bei mir viel im Kopf das Problem ist, dass ich meine Leistung auch nicht abprüfen kann, wenn es dann darauf ankommt. Darum habe ich verschiedene Techniken probiert, meine Ziele zu setzen und zu visualisieren. Aber ich würde sagen, ich bin ein schriftlicher Mensch. Also ich schreibe sehr viel auf, auch heute noch. Darum ist das wahrscheinlich das,
was ich am meisten gebraucht habe. Und jetzt hast du ja gewechselt, aber wie ist der Change gegangen? Also wenn hast du für dich müssen sagen, das Kapitel Leistungssport und das ehrgeizig sein in dem Bereich ist jetzt an eine Grenze gekommen, oder wo du gesagt hast, es ist fertig?
Oh, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen.
Gut.
Also, der Schritt, wo ich mich entschieden habe, mit dem Leistungssport aufzuhören, bis hin zum Einstieg im Beruf, war ein langer, auch sehr anstrengender Prozess für mich. Also, das ist nicht, ich habe meinen Rücktritt quasi bekannt gegeben. Ich muss da an dieser Stelle noch sagen, ich bin ja nicht ich war keine olympische Athletin gewesen. Und dennoch habe ich eigentlich alles im Sport untergeordnet, irgendwie auf vereinzelt Weltcuprennen gelaufen. Aber es ist ein Wechsel im Leben. Oder? Ja. Es ist eine grosse Change, die dort stattfindet. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das können, alles verarbeiten konnte. Und auch mit mir selber und mit dem ganzen Prozess okay gewesen bin damit. Ich habe aufgehört mit dem Sport, dann war es wie so eine Transition mit dem Praktikum beim SRF. Und später, dann, wo sie mir die Fixstelle angeboten haben, konnte ich loslassen vom Sport ganz. Also ich habe während dem Praktikum eigentlich noch Rennen laufen. Ich habe das so probiert vereinbaren, ist dann nicht gegangen. Mit irgendwie, hatte morgen 5 Uhr mal trainieren vor dem Arbeiten, morgen noch mal und immer müssen. Ja, irgendwann merkt man, man muss den Fokus dort setzen, an einem Ort setzen, wo auch etwas zurückgekommen ist. Und bei mir ist dort viel mehr jetzt auf beruflicher Seite zurückgekommen. Und ich dann gemerkt habe, wenn ich da dranbleibe, dann gibt mir das auch etwas. Mhm. Und ich glaube, es ist noch schwierig. Sport gibt einem so viel an Adrenalin und den Kick. Und um irgendwie das Gefühl nachher im Alltag, im Beruf zu finden, der dem näher kommt, ist auch schwierig. Etwas zu finden, das einem gleichermaßen erfüllt. Und das hat mich erfüllt, jetzt beim SRF Sport, ich bin so dankbar, über die sportlichen Emotionen, die ich wie immer noch weiter kann leben kann.
Auf der anderen Seite zu sehen. Oder?
Genau, ja. Und den Ehrgeiz habe ich auch eben am Anfang beim SRF noch, als ich gerade frisch dort war, gemerkt, ich habe immer noch so einen Druck gemacht im Sport. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich muss ein- bis zweimal am Tag trainieren, oder? Und ich kann eigentlich gar nicht mehr müssen. Wenn ich bin, gehe trainieren, habe ich immer das Gefühl, es ist nicht genug. Oder? Ich muss so und so viele Stunden machen und das. Und habe nicht richtig können loslassen. Darum habe ich, also es war ein Prozess gewesen.
Ja, plötzlich musst du eine andere Struktur anfangen generieren, oder?
Absolut,
Vorher hat es wie vorgegeben.
Genau, absolut. Und ich habe auch müssen, ich glaube, das war der wichtigste Punkt gewesen, einen anderen Zugang finden zum Sport. Weil ich meine, von klein auf habe ich den Sport mit Resultat verbunden. Du schaffst auf ein Ziel her. Einfach Sport zu machen, um mich gut zu fühlen und irgendwie so als Ausgleich, war für mich nicht genügend gewesen. Und das musste ich lernen, weil ich glaube, ich habe jetzt einen Beruf, wo ich auch genug Stress habe, zeitweise und Druck und so weiter, dass ich mir jetzt den Druck nicht auch noch im Sport muss aufbauen muss, sei es jetzt irgendwie zum, weiss auch nicht, Halbmarathon in so und so in dieser und dieser Zeit laufen und so weiter und so fort.
Wo holst du denn jetzt den Ausgleich? Weil, ja, du kannst sagen, ich habe jetzt 3 Beiträge gemacht, ich bin stolz. So, wieder auf Resultat. Wo holst du jetzt? Weil der kompetitive Mensch spürt mich ja gleich noch vis-à-vis von mir. Wo holst du das?
Ich glaube, das Kompetitive ist auch jetzt im Beruf immer noch aktiv. Also das ist immer rum. Und ich glaube, es ist eine grosse Stärke, wenn ich das kann für mich nutzen und nicht gegen mich, eben, dann nicht zu viel Druck machen. Und auch jetzt im Sport. Also Sport, ich mache immer noch jeden Tag Sport. Das gehört dazu, aber anders. Oder ich kann sagen, wenn ich jetzt heute mal wirklich gar nicht mag, lasse ich aus und dann ist es auch okay.
Und dann komme ich halt zum Jan auf Kam, wenn er mich so bequatscht hat.
Genau, dann komme ich halt mal auf Kam und das ist auch okay. Dann kann ich halt nicht, eben, kann ich halt mal nicht trainieren, ist auch okay.
Wo dann du plötzlich gemerkt hast, dass du auf der anderen Seite vom Sport bist, was hast du über den Sport jetzt auf der anderen Seite lernen kennen, den Sport?
Dass es doch nur eine Bubble ist und Unterhaltung. Ah, okay. Mm. Ja, nein, ich glaube, das ist schon das Learning. Also wenn man fest in dem drin ist, und das kann man nicht unterschätzen, auch als Athlet, was die für den Sport geben, auf Olympischen Spielen, gross alles herarbeiten, ist Wahnsinn. Aber ich habe schon gelernt, dass es doch ein kleiner Teil ist. Oder jetzt bei mir speziell auch der Langlaufsport gesehen, über alles, ist dann doch nicht so riesig gross, wie man in dem Moment vielleicht das Gefühl hat.
Ja, für den Sportler oder für die Sportlerin ist ja das die Welt, oder? So, und dann kommt man plötzlich raus und muss berichten und sieht dann eigentlich, dass es eigentlich eben ein Bestandteil ist vor allem, oder? Wie einfach ist das gefallen? Von der Welt, nachher plötzlich muss man über die Welt berichten, aber es ist nicht mehr die eigene Welt.
Mhm. Am Anfang ist mir das schon ein bisschen schwer gefallen, jetzt vor allem im Langlaufbereich. Ja. Aber nachher ist das eigentlich, wie soll ich sagen? Also ich glaube, die Motivation oder vielleicht, weil ich weiss, wie sich das anfühlt, Jetzt vielleicht auch nach einem Rennen, nach einer Enttäuschung oder nach einem Riesensieg oder was auch immer, kann ich mich vielleicht gut in gewisse Athletinnen und Athleten oder in Situationen einversetzen. Und ich glaube, die Empathie ist schon etwas, was ich jetzt, obwohl mir vielleicht Theorie und sonst viel Erfahrung fehlt, aber das ist wahrscheinlich eine Stärke, die ich jetzt nutzen kann. Und das ist auch das, was mich reizt. Die sportlichen Emotionen können gegen aussen tragen. Auch das war am Anfang schwierig, weil ich noch zu fest vielleicht selber Sportlerin war. Mhm. Aber jetzt, nach 3 Jahren, kann ich schon behaupten, dass ich das absolut loslassen und würde auch für nichts tauschen. Also ich fühle mich sehr wohl dort, wo ich bin.
Und als Sportjournalistin, was lernst du jetzt über dich? Über Beiträge schneiden, über vielleicht Geschichten erzählen? Was lernst du über dich?
Ich glaube, da sind wir schon wieder bei den Begriffen, die wir am Anfang angesprochen haben. Das ist so der Reiz nach Perfektion, der Ehrgeiz, auch die Disziplin.
Gut überzubringen, oder was?
Ja, oder? Wenn es jetzt heisst, eben, Beitrag über XY, ich will die Emotionen transferieren, ich will gute Sprache auf Papier bringen oder eben in einem Fernsehbeitrag. Ich will, dass es gut zusammenpasst mit dem Bild oder wenn man jetzt fürs Live schafft, halt auch möglichst schnell oder unter Stress und Druck schaffen, dass es dann zeitlich auch langt. Ich glaube, es sind ganz viele Komponenten, die da reinspielen, wo ich auch tagtäglich wieder etwas über mich lerne.
Was hast du das letzte Mal über dich gelernt, jetzt gerade so, wo du noch bleibst? So jetzt ist gerade Eishockey WM und jetzt aber machst du viel jetzt, von Zürich aus. Du musst ins Archiv.
Genau, muss ich ins Archiv grübeln. Ich muss ich schnell überlegen. Geduld wahrscheinlich. Ja, da ertappe ich mich immer wieder. Ja, da fragst du schon so, gell? Nein, das kann ich eben nicht.
Ich kenne das. Ich habe nicht so Geduld.
Ja, aber ertappst du auch amigs dabei?
Ja, weißt, für mich bin ich normal, die anderen sind einfach zu langsam.
Ja, genau, das ist Definitionssache, oder? Ja. Je nach Umständen auch, oder? Ja. Für mich ist das in dem Moment wahrscheinlich auch normal, aber sind dann mehr die Umstände oder die Leute um dich herum, die dann sagen, hey, jetzt einmal Piano, eins nach dem anderen. Und ich glaube, das lerne ich immer wieder, oder habe ich auch letztens jetzt wieder kaum Schnitt, wo ich merke, okay, eins nach dem anderen, ein bisschen geduldig sein muss ich auch.
Eben, als Langläufer ist man ja allein auf der Piste, aber wenn man jetzt so eine Grossproduktion oder auch im Fernsehen ist man ja meistens ein Team. Wie ist dir das einfach gefallen von den Einzelsportlern? Natürlich hast du ein Team mit Trainer und Physio und so und plötzlich bist du so ein Zahnrädchen von einer Produktion.
Das ist mir sehr einfach gefallen, cool. Weil ich glaube auch als Einzelsportler ist man gleich irgendwo durch, immer auch ein Teamplayer. Weil man ist das ganze Jahr so oft zusammen unterwegs in einem Team, mit Trainer, mit eben Physios. Und man schafft zusammen, man trainiert zusammen, man ist einfach im Wettkampf in dem Moment allein. Aber man verbringt doch sehr viel Zeit zusammen und funktioniert auch im Einzelsport zu einem grossen Teil als Team, würde ich behaupten. Darum geniesse ich das auch immer, so Zeit im Team. Und wie du angesprochen hast, eben bei so grösseren Produktionen oder jetzt bei den Olympischen Spielen, die ich erleben durfte, über eine längere Zeit in einem Team zusammenarbeiten, das macht riesig Spass, ja.
Ja, erzähl mal von dem Grossprojekt Olympia für dich.
Ja, das war natürlich riesig. Das war ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, der früher eingetroffen ist als erwartet. Ein riesiges Privileg, dass ich dort vor Ort sein durfte. Ich war in Livigno. Ein cooles Team haben wir gehabt. Auch von den Sportarten sehr spannend. Eine coole, offene Szene auch mit Freestyle und Snowboard Alpin und all dem, was dort war, Skicross und so weiter und so fort. Auch mit Jeff Baltermier, wo ich sehr viel lernen von ihm auch. Ja, ist riesig. Es ist auch irgendwie, es kommt mir immer so ein bisschen surreal vor, wenn man dann in dem Moment dort ist, wo die Athleten runterkommen in die Mixzone und ja, halt, sei es dann eben gerade eine Olympiamedaille verpasst haben oder eine Olympiamedaille gewonnen haben, das sind Emotionen und Momente, die kann man nicht im Wort fassen. Und da kriege ich jetzt Hühnerhaut, wenn ich darüber rede, weil ich weiss, was die investiert haben und was das in dem Moment bedeutet. Und das sind riesige Momente.
Wenn ich so vielleicht mit jemandem ein Interview machen muss, der knapp eine Medaille verpasst hat, wie gehst du dran?
Unterschiedlich. Ich glaube, schon leider richtig Ton spielt eine wichtige Rolle. Und das ist noch schwierig, habe ich jetzt auch gemerkt in Livigno. Das ist der Switch in einer kurzen Zeit zu schaffen, weil zum Teil hast du wirklich zwei Athleten in einer, ja, zwei Minuten oder weniger, die vor dir stehen. Genau, also, genau, absolut. Also riesen Unterschied in den Emotionen, grosser Kontrast. Wie geht man daran her? Ich glaube, dass man den Athleten, die Athleten in dem Moment beobachtet und probiert, ja, gewisse Empathie aufzuzeigen und ja, so die richtigen Worte finden. Also sicher nicht urteilen oder einfach möglichst offen. Und manchmal kommen die Emotionen führen oder die Antwort ja, von allein. Und dann merkt man dann schnell, hey, was kommt? Kommt überhaupt etwas? Wo kann ich vielleicht nachfragen? Ich glaube, das spürt man wirklich raus. Ist noch schwierig. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ich genau dahinter gehe. Das ist auch sehr abhängig von der Situation.
Situationsbedingt. Und dann machen wir so die Grossproduktion. Und nachher kommt ein Produzent, den wir beide kennen, und fragt dich, Fabiana, hättest du Lust, das Thema Inklusion für unseren Paragraph zu machen? Wo er mit dem gekommen ist, der Florian. Was ist denn da noch ab?
Wo der Florian mit dem gekommen ist? Habe ich gesagt, ja sicher. Also das ist für mich geil. Ich habe gar nicht mehr überlegen. Dort ist Pia Riedweg ist auf mich zugekommen. Okay. Sie hat ja mit dem Flo zusammen gearbeitet dort und hat gesagt, sie suchen noch jemanden, ob ich grundsätzlich parat werde dafür. Sie hat mich aber in einem Zeitraum gefragt, wo ich noch quasi in meiner Ausbildung sozusagen war und noch nicht viel Erfahrung hatte, dass ich, ja, wir sind eigentlich gar nicht sicher gewesen, ob ich so geführte Reportagen könnte machen. Ist für mich dann auch gerade eine gute Motivation gewesen. Ich habe zugesagt, wir haben ein grünes Licht gekriegt und ich habe dann gewusst, okay, dann kann ich dort auch dahinter. Also eben vom Inhalt her, sicher, da reden wir ja sicher nachher noch mehr drüber. Ja, aber auch von der Form her, oder jetzt für mich geführte Reportagen auch ganz etwas Neues gewesen. Und ja, habe mich dort dann auch reinschaffen können und mich darauf vorbereiten.
Was war die grösste Vorbereitung für die Reportagen?
Ja, ich hatte natürlich Einzelcoachings, aber auch dort, gell, die Ausbilderin sagt selber immer, am besten übt man das halt in Echtsituationen. Und dann hatte ich schon ein paar Wochenende also im frühen Winter, dort, November, Dezember umeinander, ein paar Live-Einsätze als Live-Journalistin und habe dort die ein oder die andere Reportage können üben in dem Sinne. Ich glaube, das ist so die grösste Übung war, auch wenn es gar nicht so viel Übung war vorher.
Und dann geht in den Tag X, wo man die erste Reportage macht. Wie bist du aufgestanden? Magst du dich noch erinnern?
Ja, saumässig nervös gewesen.
Ehrlich?
Ja. Aber gell, das Gute ist...
Noch gern, oder?
Ja, genau, das Kribbeln habe ich schon noch gern. Das ist schon so. Gell, muss man unterscheiden. Ich bin gerade von den Olympischen Spielen gekommen, live. Das ist natürlich ganz etwas anderes, wie nachher eine Reportage drehen. Weil eigentlich bei der Reportage weiss man, wenn ich jetzt einen Take verhaue, kann ich es theoretisch nochmal wiederholen. Und dort ist auch wieder mehr das Aiming for Perfection, oder? Mhm. Und auch dort muss man sehr gut bedacht an die Sache herangehen, sich die Geschichte gut überlegen, was dreht man wie, wenn, wo und genau einen Plan machen, damit es dann nachher verhebt. Und Flo war noch gnädig mit mir. Er hat ja für die erste Reportage hat er mir sehr viel Zeit gegeben. Das war cool. Da konnte ich mich wirklich herentasten und ja, hatte einen Tag, um das vorbereiten, einen Tag, um das in Ruhe zu drehen und einen Tag, um das in Ruhe zu schneiden. Und dann habe ich eigentlich, ist mir dann der ganze Prozess bekannt gewesen und nachher ist es dann ein bisschen schneller gegangen. Weißt du ja, denn du auch, oder? Nachher ist, hat der Pace dann ein bisschen erhöht.
Das Tempo kenne ich. Das habe ich jetzt schon zum vierten Mal gemacht. So. Wenn jetzt du deine Reportage so anschaust, was geht dir so durch den Kopf und was bleibt hängen und wir gehen nachher noch ein bisschen auf das Thema Inklusion, aber wir gehen zuerst noch ein bisschen über deine Reportage. Was hast du über die Sache gelernt? Was war das grösste Aha-Erlebnis?
Ich habe extrem viel gelernt. Also auch für mich, jetzt würde ich sagen, jetzt seit ich beim SRF bin, das erste Mal, wo ich auch so abseits vom Sport in Themen durfte eintauchen. Jetzt am Thema, mit dem Thema Inklusion. Ich habe vorher gar keine Berührungspunkte gehabt mit Menschen mit Beeinträchtigung. Von dem her hatte ich schon, muss ich sagen, ein bisschen Respekt gehabt. Ich habe nicht genau gewusst, was mich erwartet. Ich bin mit einer gewissen Vorsicht vielleicht, aber auch mit viel Neugier an diese Sache her. Ich glaube, das ist jetzt, wenn ich das im Nachhinein analysiere, gut gewesen. Jetzt habe ich deine Frage verpasst. Gell? Jetzt alles bin ich nicht gut. Auf den Punkt
gekommen. Alles gut. Nein. Das lange
ja. Ich bin mir so viel ausholt. Das ist wie bei einem Interview, weißt du? Dann setzt du mal an, stellst Fragen und dann merkst du, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich
habe. Nein, alles gut. Nein, aber ich weiß nicht, vier glaub, oder fünf hast du gemacht.
Es sind, glaube ich, im Fall mehr gewesen. Sechs oder sieben. Sechs. Also, ja, wir haben nämlich nachher jeden Tag gesendet.
Ja, stimmt. Und eben, du bist von Open Air Planung bis zu Fußball bis zu Google. So, wenn jetzt du zum Thema Inklusion befragt wirst, was hast du am meisten über das Thema gelernt?
Ich glaube, da ist mir der Begriff Normalität geblieben. Ich glaube, das habe ich im Studio schon angesprochen, dort am Schluss der Paralympics. Egal mit welchen Leuten, in was für Situation oder was für Themenbereich, einfach normal. Also eben, einfach das Normale. Und als Beispiel, was mir jetzt geblieben ist, beim ersten Dreh mit Alessandra Ferullo, wo das Festival organisiert hat. Bei ihren Planungen durfte ich sie begleiten. Und ich mag mich erinnern, wir waren dort bei der Event-Location im Gang von dem Gebäude quasi. Und hat den Kameramann gefragt, weil Alessandra hockt im Rollstuhl. Und wir hatten so einen Dialog gehabt, quasi auf Dreh. Und hat der Kameramann mich gefragt, willst du dich nicht bücken oder dass man irgendwie probieren, das auf gleicher Höhe mit dem Rollstuhl, dass es nicht so von oben herab, oder weil das passiert schnell noch optisch, gell? Du weißt, was ich meine. Und dann habe ich so in dem Moment gefragt, ah ja, stimmt. Und dann habe ich aber Alessandra direkt gefragt, weil es mir Wunder genommen hat. Dann habe ich gesagt, ja, aber Alessandra, was hast du das Gefühl? Ist dir wohler, wenn ich runterknülle oder wenn ich mich bücke oder dass wir auf Augenhöhe kommunizieren? Und dann hat sie gesagt, nein, weißt du was, ich kann meinen Rollstuhl ein bisschen rauf fahren, aber sonst nicht. Weil dann würden wir ja wieder anders behandelt werden und anders wollen wir nicht. Und das ist etwas, wo mir so fest geblieben ist. Und so Aussagen oder eben genau das Thema ist auch nachher bei den darauffolgenden Drehen immer wieder auftaucht.
Ja, und auch, das habe ich auch oft gemerkt. Aber ich sage immer, bei dieser Situation, es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Wenn man jetzt sich auf der Straße ich sehe, bin ich auch nicht der, der sagt, du musst sofort auf die Knie. Also, ja, ich finde grau. Ich habe da schon einen anderen Anspruch. Aber wenn man jetzt so am Tisch sitzt, bin ich natürlich schon irgendwann froh, wenn man dann diskutiert, dass du einen Stuhl holst. Und das haben die ja dann auch gemacht. Die sind ja dann noch in den Kaffee gegangen.
Genau, aber das wäre ja auch eine Situation, wenn wir jetzt am Tisch hocken, auch wenn du jetzt nicht im Rollstuhl hocken würdest, würden wir beide herhocken.
Oder es gibt Städtischen.
Ja.
Das sieht man oft bei so inklusiven Aperon, wo dann das heisst Aperon, und dann kommen die Städtischen und alle sitzen. Also, ein Teil sitzt, der ein Stand, das ist dann manchmal auch ein bisschen komisch.
Ja, ich glaube einfach eben, so wie man es auch sonst im Alltag würde machen, mit Menschen ohne Beeinträchtigung, ich glaube, ja, einfach eben normal.
Ja, aber eben normal ist ein grosser Begriff.
Ja, klar, ist ein grosser Begriff, aber ich glaube, normal ist dann erreicht, wenn wir eben gar nicht mehr darüber diskutieren. Oder? Das Thema haben wir auch gehabt. Und eben nochmal zu dieser Situation mit der Alessandra auch, ich mag mich noch erinnern, im Provisorium zu Bern. Ja. haben sie ja so Coaches, die dort Sarina ja begleitet haben, ja, bei ihrem Schnuppertag. Ja. Und auch dort der Inklusionsexperte, er hat ja die Coaches darauf hingewiesen, hey, nicht bücken, normal. Also weißt, weil man geht ja schnell in das rein und das ist, glaube ich, und das weißt du besser, aber was ich so, oder laut meinen Erfahrungen, das, was man nicht will. Oder auch, dass man dann schnell vom Ton her, von der Sprache, jetzt auch mit der Sarina, vielleicht eher in das Kindliche reingeht. Oder? Und das will man ja nicht. Also,
nein.
Eben.
nein. Und das ist dann manchmal auch lustig, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin und dann ins Restaurant gehe. Mhm. Also seit ich jetzt bekannt bin, passiert das viel weniger. Aber es ist dann halt auch immer gefragt worden, was will er trinken? Mhm. Dann sage ich, er will.
Ja, aha, dann, dass sie die gar nicht direkt fragen.
Nein, sondern Kollegen.
Nein.
Doch. Ja. Und das gibt es manchmal. Ich bin noch manchmal mit Assistenz unterwegs und dann werde ich gefragt. So, weil ich auch schon Leistungsausweis habe als Moderator und alles. Ja, manchmal ist der Stereotyp Behinderung noch so stark wie Mensch drin.
Ja, du bist weit weg von Inklusion, ja. Ja, wenn du nicht mal oder direkt ansprichst.
Was nimmst du jetzt mit von dieser Reportagen, Menschen, eben schon viel angesprochen, aber bist sensibilisierter? Absolut. Was macht's?
Absolut. Also viel mehr Bewusstsein. Und weißt du, ich das nicht extra nicht dran denkt. Oder? Aber einfach viel mehr Bewusstsein schaffen. Weil dort, wo ich wohne, es hat keine Rampe, es hat nur Stege. Ich habe vielleicht jedes Mal geflucht, als ich meinen Koffer runtertragen musste, runtertragen und auftragen, die Stege durch auf und durch ab. Aber nie überlegt, was das eigentlich für jemand heisst, der im Rollstuhl hockt. Oder? Ja, da sind wir eben beim Bewusstsein schaffen. Dass es, und da habe ich nicht extra daran gedacht, aber eben erst nachher, als ich mit dem auch konfrontiert worden bin, während dieser Reportage.
Und jetzt ist ein ganz anderer Blick.
Hey, schon,
ja. Du hast überall Stegen, Hindernisse.
Ja, im Fall schon. Also ich reg mich schon so etwa die auf. Und ich habe jetzt eben zum Beispiel auch mit meinem Freund nachher die Diskussion gehabt. Und er hat auch gesagt, ja, stimmt. Da jetzt eigentlich, was macht denn jemand, der im Rollstuhl sitzt? Dann habe ich gesagt, ja, voilà. Dann bin ich mit dem Koffer das kleinste Problem. Also weißt du, an Bahnhöfen und so weiter. Und so Situationen und Sachen begegnest du im Alltag immer.
Immer.
Also, oder? Immer. Das hört ja nicht auf.
Nein, und darum sage ich auch, ich kann ja auch nicht immer in Embryonalstellung irgendwie sein und traurig sein oder nur hässig. Ich werde ja dauernd diskriminiert. Also wenn man es jetzt einfach auf Fakten beruht, aber eben irgendwo durch musst du halt eine dicke Haut haben, manchmal auch ein bisschen lustig sein, manchmal auch ein Sarkast. Also wenn ich heute wieder so höre, dass der Neubau von der Body vom Strandbadzug Barrierefreiheit vergessen gegangen ist, dann entflammt mich das, weil wir reden da von einem Neubau und es ist einfach wieder vergessen gegangen, als Baufehler und so, und da denke ich immer, aber langsam sollte man ja wissen, dass man Menschen mit Behinderung hat und nicht immer denken, oh, die haben wir jetzt vergessen. Ja. Ja, das zeigt dann auch wieder, wo wir im Range sind von Priorität. Und das ist einfach, darum sind ja auch so Sendungen, wie sie du gemacht hast, oder der Paragraph per se, für das wichtig. Aber ich will nicht immer nur eine Leuchtfackel sein, sondern einfach einen längeren Schein haben, um das wirklich etwas ändern. Aber bevor ich da wieder ins Predigen gehe, was hast du für Feedback bekommen über deine Reportagen?
Durchaus positiv. Wirklich sehr positiv. Ja, also ich habe kein negatives Feedback gekriegt. Also klar, es gibt immer Sachen, aber dann sind es mehr so, wie ich die Reportage gestaltet habe oder wie ich die Fragen gestellt habe. Ja, mehr so Sachen, oder? Selbstkritik. Genau. Das gehört immer dazu. Das braucht es immer und das will ich auch. Aber sonst vom Inhalt her, von den Leuten her, von den eben Begegnungen her, von den Themen her, habe ich sehr positives Feedback gekriegt.
Ja, ich bin nachher eine Woche später bin ich auch zu Google gegangen, wo du gewesen bist.
Ah, sicher?
Und ich habe das zum Schiessen gefunden, weil es ist ja alles, du weißt selber, es ist alles mit Leitlinien, mit Preisschrift, alle Türen sind elektrisch, bis auf eine.
Jetzt pass auf.
Weil Welche?
Die unten.
Nein, also, Eingang. Die muss ja mit einem Bitch, das ist klar. Aber es gibt eine, die für mich als Rollstuhlfahrer entscheidend wichtig ist. Und die hast du wahrscheinlich nie gesehen. Das Rollstuhlwitz.
Was?
Das Rollstuhlwitz ist nicht elektrisch. Die Tür musst du auftun.
Sicher nicht.
Ah! Sicher, ich habe es nachher zurückgemeldet.
Ach, wirklich?
Ich bin dann so an und ich habe jetzt eine Beratungsfirma, wo ich auch Firmen unterstütze. Und dann sage ich, hey, mir sind zwei, drei Sachen aufgefallen. Und dann hat die vom HR gesagt, hey, sag mir gerade Feedback. Ich finde es so schön, dass ihr alles elektrisch habt, aber warum haben sie das Rollstuhl-WC nicht elektrisch gemacht? Dann schaut sie mich an. Stimmt. Und das ist jetzt kein Google-Bashing, ich habe das mit ihnen schon angeschaut. Mhm. Und nachher sage ich, aber wenn jetzt jemand mit Gehörlosigkeit kommt, der weiß ja nicht, wo du reist. Es hat kein Piktogramm, nicht. Ich könnte euch auch beraten, wir könnten den Weg wie zusammen weitergestalten. Und dann habe ich einfach so gemerkt, und das ist allgemein, das ist jetzt einfach wieder das Beispiel, man macht extrem viel für Inklusion. Aber man hat dann auch mal das Gefühl als Gegenüber, jetzt haben wir ja schon so viel gemacht, jetzt ist ja mal gut. Und ich sage einfach, Inklusion ist ein Prozess. Und da gibt es immer wieder neue Strömungen, neue Herausforderungen. Und da müssen wir immer wieder zusammen nach Lösungen suchen. Darum ist es nie abgeschlossen. Und da manchmal mit den Leuten im Dialog zu bleiben, sie auch irgendwo durch zu verstehen, aber halt auch immer wieder sagen, es ist meine Lebensrealität. Also, wenn das Rollstuhlwitz nicht elektrisch ist oder wenn ich nicht weiss, wo du bist, dann können wir nicht von Inklusion reden. Absolut. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber natürlich hilft einem Digitalität, was du auch wieder bei Google gesehen hast, extrem viel. Wie war das für dich? Hast du ein bisschen in Science Fiction?
Ja, schon. Voll in dieser Tech-Welt rein, irgendwie. Also, sehr, sehr faszinierend. Ja. Also sehr eben auch technisch oder auch über den digitalen technischen Fortschritt gesehen, ist es schon sehr eindrücklich, um was das eben auch für einen Mehrwert kann bieten im Thema Inklusion. Ist eindrücklich gewesen.
Eben du als kompetitiver Mensch, oder auch wenn jetzt du deine Beiträge und alles machst, wo holst denn du dir denn die Spannung? Oder ist denn auch in den Ferien immer jedes Spiel Brandy-Dock oder ich weiß nicht was, einfach ein Challenge bei der Fabian.
Also, gell, es gibt Leute, die behaupten, die hätte nach einem verlorenen Monopoly-Spiel schon ein Spielfigur.
Fuggeri?
Ja, fort wäre noch etwas, aber vielleicht. Ja, eventuell.
Aber ist mehr.
Ja, nein, aber eventuell am Gegner ins Gesicht.
Du, das
ist auch schon passiert. Aber, gell, ja. Auch dort, ich habe mich weiterentwickelt.
Das ist schön. Am Prozess vertrauen.
Genau, ich werde nicht mehr ganz so hässig. Ja, seitdem spielen wir einfach Karten. Ich tue nicht so weh, ja, wie ein Monopoly-Figürli. Nein, abschalten tue ich eigentlich jetzt beim Sport. Wirklich. Wirklich mental beim Sport. Ja, also wie gesagt, ich habe zum Sport einen anderen Zugang gefunden. Sport ist immer noch ein essentieller Teil in meinem Leben. Wenn es Platz hat, möglichst jeden Tag. Wenn es mal nicht geht, auch kein Problem. Wenn ich intensivere Phasen habe beim Arbeiten, dann ist es dann halt manchmal sind es auch nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder ein bisschen Kopflüften. Aber das gibt mir so viel. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber wie schaffst du das noch in einem strengen Alltag, irgendwie noch so viel Sport machen? Bist du denn nicht müde? Ja, es ist einfach der Moment für Überwindung, um die Sportsachen anzulegen. Und man kann ja auch variieren mit der Intensität im Sport und schlussendlich gibt er das vom Gefühl und vom Körperlichen so viel zurück, einen Energieschub und dort hole ich mir meinen Ausgleich.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass du wirklich müde wirst, musst eben den Sport haben, weil eben der Kopf nicht müde wird, oder? Weil nur am Umsitzen bist oder so, dann fehlt wie etwas, dann ist der Kopf müde oder der Körper nicht müde oder umgekehrt.
Genau, absolut. Also ich kann mich auch mental gut erholen, wenn ich gute Zeit verbringe, mit Familie, mit Freunden, auch mal ein gutes Buch lesen.
Beim also, Monopoly-Spielen.
Beim Monopoly-Spielen wird es dann schon eher schwierig. Aber Nein, sonst kann ich das auch gut. Aber ich bin schon jemand, der auch körperlich also den Drang hat nach Bewegung. Und das ist immer noch da.
Wo sieht man dich jetzt im Sommer? An welchem Projekt bist du dran?
Das habe ich gerade eine Frage, auf was willst du jetzt raus?
Ich frage aus Neugier.
Beim Monopoly spielen am See.
Das müssen wir einstellen.
Ja, bist du sicher?
Dann habe ich Munition. Und du?
Ja, ist gut, dann schauen wir. Im Sommer ist jetzt noch nicht allzu viel geplant. Ja. Habe ich mal Zeit, um auch wieder ein bisschen in die Ausbildung zu gehen und dort ein bisschen.
Aber was willst du arbeiten?
Schon gerne in Richtung so ein bisschen mehr Moderationen gehen, dass ich dort weiter daran arbeite und auch Unterstützung habe. Das ist sicher ein Ziel jetzt für den Sommer, dass ich dort wieder ansetzen kann und vielleicht noch geschwinder einen Schritt noch machen kann. Und sonst ja, werde ich jetzt einteilt eben aktuell Eishockey-WM, dann nachher Fußball-WM und auch Skifahren gibt es Projekte, wo wir wahrscheinlich wieder eine Sendung dürfen realisieren, wo ich darf mitwirken, also es läuft auch im Sommer genug.
Ich sehe, der Ehrgeiz ist noch nicht gestillt.
Nein, hast du nicht das Gefühl?
Das Licht in den Augen ist immer noch gross. Nein, ich bin fertig mit meinem Set, liebe Fabiana. Und jetzt wie jeder Gast oder Gästin darf auch Fabiana mir noch ein, zwei Fragen stellen.
Ja, als erste fällt mir gerade ein, will ich natürlich wissen, wie du die Paralympics erlebt hast und was so vielleicht der ein oder andere Moment sind, die dir geblieben sind?
Ich hatte das Gefühl, für mich persönlich, ist der Paragraph rein von meinem Output und von meiner Qualität die beste Serie gewesen, die ich bis jetzt leisten konnte. Es hat alles gestimmt, von der Sendelänge, von meiner Energie, von meiner Erfahrung auch. Ich habe ein bisschen gewusst, auf was ich mich einlasse. Es war nicht mehr ein 3-Stünder. Das Moderationsspiel mit dem Olivier war super. Da habe ich auch langsam gemerkt, ich weiss, was seine Stärken sind. Er weiss, was meine Stärken sind. Es ist auch von den Sportlerinnen gut abgeliefert worden. Das hilft uns als Sendung auch. Wir haben aber gleich auch ein bisschen breiter gehen mit deiner Sendung. Also für mich persönlich sind die Folgen die besten gewesen, einfach vom Gesamtkonstrukt her. Und das hat mir am meisten Freude gemacht, auch so zu sehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man sich selber in einem Prozess kann, manchmal wie anschauen und sieht, dass etwas gegangen ist. Also das, was man reingesteckt hat, auch ein Output generiert, wo einem das, was man sich mal wie vorgenommen hat, auch so griffbereit näher bringt, wieder einfach, man strampelt sich ab und man sieht keine Erfahrung oder keinen Gewinn daraus. Und das habe ich in dieser Serie jetzt extrem gefunden, dass ich gewusst habe, was kann ich nicht, wo könnte ich mich jetzt noch ein bisschen pushen, wo, so, das hat mir recht gefallen. Das ist so. Und natürlich also mit den Medaillen vom Ski und vom Snowboard, eben, das ist auch cool. Und auch zu merken, Para-Athleten sind auch Athleten und sie werden immer auch besser, professioneller und auch von der Gesellschaft auch so angesehen. Und auch, dass der Paragraph per se langsam eine Marke wird, ist natürlich auch schön gewesen. Und mit der medialen Aufmerksamkeit, da habe ich immer noch meine Grenzen, aber manchmal lehre ich manchmal mehr und manchmal halt auch wieder auch zu merken, dass eben ich halt auch Projektionsfläche bin. Wenn du als Moderator, da wird in dich hineininterpretiert, wo nichts mit dir zu tun hat, aber du bist einfach eine Projektionsfläche. Das merkst du auch dann schnell. Die einen finden die mega cool, die anderen finden die mega scheiße. In dieser Spannbreite gibt es einfach alles.
Das hast du immer. Ja.
Das gibt es immer. Ja. Und dann musst du einfach deine Authentizität finden. Weil wenn du an einem Ecke gefallen, gefällst du am anderen nicht und dann fährst du dich auf den Beugen. Und da ich nicht so eine gute Rumpfmuskulatur habe wie du, komme ich Rückenweh über. Und darum bleibe ich einfach unverbogen.
Du weißt doch gar nicht, wie meine Rumpfmuskulatur
ist. Ja, aber wenn ich mich nicht sehe, Hey, aber einfach so. Dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich mich verbeugen will, dann auch mir Rückenweber. Mhm. Also dann muss ich wieder 2-3 Wochen in die Physiotherapie, um die Verhärtungen, und ich probiere, jemandem zu gefallen, wieder zu lösen. Weil eben, wenn du in die Medien gehst und vor allem aus Gesicht wie, hast du einfach einen medialen Zwilling, der freiläuft.
Das ist so.
Wo du gar nicht dafür kannst, was einem passiert.
Ja, ich glaube schon, in der Moderation ist es Geschmackssache. Ich glaube, man muss unterscheiden, was der Inhalt angeht. Ich glaube, inhaltlich muss es stimmen. Oder dort können Fehler passieren und die werden dann schnell kritisiert. Das ist auch ist part of the game. Aber was auch den Stil anbelangt und gewisse Persönlichkeiten und so weiter, das ist auch Geschmackssache. Also da findest du, glaube ich, nie, das ist nicht schwarz auf weiß, das ist jetzt richtig und das falsch. Nein. Also da gibt es riesen Unterschiede und das ist auch gut. Und da willst du immer Leute haben, die das gut finden und Leute, die vielleicht nicht so sympathisch
sind. Wo das auch sagen müssen, dass ich den letzten Quatsch finde. Das finde ich dann auch immer wieder gut. Ja, natürlich, viele schreiben es, aber ich finde es manchmal noch lustig, das erdet einem dann auch wieder. Wenn du so wieder mal hörst, wie es die finden. So, alle die einem zujubeln, finde ich aber manchmal auch ein bisschen suspekt. Ich brauche dann dort wieder Ausgleich. Aber was ich auch gelernt habe, ist mit Fehlern umgehen. Weil wenn du jeden Tag eine Live-Sendung machst, dann musst du mit Fehlern können lernen umgehen, weil es ist unweigerlich, du produzierst Fehler. Wenn du reinlangst, produzierst du Fehler. Und dann kommt es immer darauf an, wie gehst du mit Fehlern um. Weil meistens merken die Zuschauerinnen gar nicht, ob du einen Fehler gemacht hast. Aber wenn du natürlich dann zusammen mit dem Fehler zu kämpfen hast, dann merkt es dann irgendwann das Publikum und darum habe ich einfach gemerkt, ich kann gar nicht immer zu Tode betrübt sein, sondern es ist kompetitiv, dann machst du halt die nächste Moderation besser.
Du hast gar nicht die Zeit. Das ist ein spannender Punkt. Und gell, Fehler und Live ist noch schwieriger als Perfektionist. Da muss man schon einen Schritt zurückstehen.
Da musst du eine gewisse Relaxedheit.
Flexibilität und
vor allem auch im Sport mit so vielen Namen, so viel Zeit, so vielen Sportarten. Und das ist Schlag auf Schlag. Und das ist dann halt manchmal auch bei unserer Sendung, dann gibt es vielleicht noch Verschiebungen, rein zeitlich und dies und das. Und du musst so viel auch mittragen vom Team. Und weil es ein Teamsport ist, ist meistens nicht vielleicht nur die Moderation schuld, aber dann ist ein Einspieler falsch und dann bist halt du als Moderator, der dann das Musik verkaufen, wo du gar nichts dafür kannst, aber das dreist dann einfach mit. Aber Zuschauerinnen sehen halt nur dich. Das ist dann halt Part of the Game.
Das ist Part of the Game.
Aber das macht ja immer wieder Spass.
Ja, es ist ja der Live-Moment. Es hat seinen Reiz. Yeah. Oder das habe ich auch gemerkt, das ist noch ein lustiger Vergleich. Für mich so der Live-Moment, wo du weißt, jetzt darf ich nicht verhauen, hast einfach mehr Spannung drauf. Aber lustigerweise funktionierst du auch. Dann, oder ich zumindest. Und das ist so das Gefühl, das Kribbeln, das Live, wo noch am nächsten herkommt zu dem Gefühl, das ich kann bei den Wettkampf.
Glaube ich, 100%.
Absolut. Und das ist cool.
Das hat mich eben wundert. Bist du auch so jemand gewesen, wo kurz bevor, ich habe die Momente kurz bevor ein Wettkampf war oder live war, gehasst wie Pest. Ich wollte immer loslegen. Nicht noch, erst dann die in der Regie auf runterzählen. Und dann weißt du, noch eine Minute, noch zwei Minuten. Und ich will jetzt.
Ja.
Es ist dann fast darauf überlegen. Und ich bin nie gut in Proben. Ich bin immer einer, der gerne scharf schießt. Mhm. Dann passiert es einfach wieder in der Probe. Wenn du etwas. Ich verstehe schon den Sinn von Proben. Aber wenn du es ein paar Mal übst.
Live ist immer anders.
Ja, das auch. Und du fährst dann auf und vergleichen, wie hast du es vorher gemacht, wie hast du es nachher gemacht. Und dann habe ich das nicht schon mal gesagt. Und so. Und darum lieber, wenn das rote Lämpchen leuchtet und ich weiss, es schauen etwa 50'000 Menschen zu, dann wird es interessant. Und dann kribbelt es. Darum,
ist das, was ausmacht.
Darum bleibt es bei uns gleich immer in der Action dich und ich danke dir recht herzlich für den Podcast und du hast es überlebt. Stell dir vor. Und wir haben fast eine Stunde geredet.
Fast eine Stunde? Das ist also lang. 50 aber Minuten. Nein, jetzt können wir mal einen Podcast mit dir aufnehmen. Ich wollte noch eine Frage stellen.
Du darfst? Also
wirklich?
Du darfst.
Bist du sicher? Du hast vorher noch den Parasport angesprochen. Und mich hat dich noch interessiert, wo hast du das Gefühl, steht man in der Schweiz jetzt auch verglichen mit anderen Ländern, mit der Professionalisierung der Strukturen, dass man das überhaupt auf dem Niveau professionell kann betreiben kann?
Eine sehr interessante Frage. Ich glaube, durch die Visibilität, also dass man es immer mehr sieht und auch, dass sich gewisse Sportlerinnen auch das Label wie Profisport gibt und auch dem hinten nachher einfriert und das auch erreicht, wird es immer besser. Oder? Und ich denke, es gibt viele Sportlerinnen, die das erreicht haben, die auch das Gesicht sind. Und ich denke, in der Schweiz läuft es sicher schon besser als vor 10, 15 Jahren. Und es könnte aber sicher noch besser gehen. Also im Vergleich, denke ich, kommt es immer ein bisschen darauf an, wenn man jetzt auf Afrika schaut, ist es auch wieder ein bisschen schwieriger. Wenn man auf Amerika schaut, je nach politischer Ausgangslage, könnte es auch einfacher oder schlechter sein. Ich glaube, wir sind wie allem irgendwo ein gutes Mittelmaß, aber natürlich noch nirgends so wie jetzt vielleicht andere Sportarten. Aber eben, das siehst du jetzt vielleicht schon im Langlauf, wenn du mit Fußball oder Eishockey oder so vergleichst. Es ist halt gleich auch noch ein Nischensport, der Parasport, aber es ist einiges gegangen und sie werden auch professionelle, auch im Auftreten, im Machen, ihr eigenes Business wie professionell. Und das merkst du schon auch. Auch die jungen Sportlerinnen haben schon ganz andere Ziele, auch ganz andere Ausgangslage. Da wird noch einiges kommen. Da hat sicher auch SRF mit meinem Format oder allgemein diesem Format sicher auch geholfen. Weil desto mehr, dass man es sieht, desto mehr kann man auch Geschichte erzählen. Also wenn ich jetzt so den letzten Podcast, den ich veröffentlicht habe, ist mit dem Aaron Farni, aber er sagt auch, er muss jedes Jahr wieder Sponsoren suchen.
Yeah.
Also das ist gleich immer noch so. Aber er macht das mit Freude und ist auch Teil vom Spiel.
Ja.
Hat das deine Frage irgendwo beantwortet?
Absolut.
Also sicher, wir müssen noch, aber es ist sicher schon einiges gegangen.
Ja, spannend.
Nein, hey, ich danke dir recht herzlich.
Danke dir
vielmals. Sehr schönes Gespräch, Fabian.
Hat mich gefreut. Danke vielmals, dass ihr da seid.